Bitcoin kaufen und sicher verwahren. Teil 1. Dieses Kapitel ist besonders wichtig, denn es gibt ein paar Dinge zu beachten, wenn man Bitcoin kaufen, besitzen und aufbewahren möchte. Dem Autor ist es selbst passiert, dass er Bitcoin verloren hat, weil er nicht sorgfältig genug mit seinen Private Keys, dazu mehr in diesem Kapitel, umgegangen ist. Die Hinweise in diesem Kapitel sind deshalb von großer Bedeutung und sollten sehr ernst genommen werden. Denn wer Bitcoin erwirbt, will das Investment ja nicht leichtfertig verlieren. Erst recht nicht, wenn der Preis inzwischen gestiegen ist. Im Zusammenhang mit Blockchain-Systemen nutzt man sogenannte Wallets, um die zu einer bestimmten Adresse gehörenden Kryptoeinheiten, Coins oder Tokens anzuzeigen und zu verwalten. Ein Wallet beinhaltet Adressen, denen Ergebnisse von Transaktionen zugeordnet sind oder werden. Das hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Wallet lässt sich ins Deutsche am besten mit Geldbörse oder Portemonnaie übersetzen, GGF. Eignet sich auch der Begriff Schlüsselmäppchen ganz gut. Eine Transaktion in der Bitcoin-Blockchain ist immer ein Transfer der jeweiligen Bitcoin-Einheiten von einem Teilnehmer zu einem anderen. Streng genommen von einer Adresse zu einer anderen. Die Teilnehmer können dabei auch Sensoren oder sonstige Computereinheiten sein, die die transferierten Daten weiterverarbeiten können. Wenn die Temperatur im Raum 29 Grad übersteigt, sollen sie zum Beispiel die Jalousien schließen. Dafür braucht man zwar nicht immer eine Blockchain, aber es soll verdeutlichen, welche Arten von Wertetransfers in unserer modernen Welt stattfinden können. Noch deutlicher wird es, wenn man sich vorstellt, dass ein E-Auto an einer roten Ampel hält und automatisch über eine Induktionsschleife, die in der Straße eingelassen ist, aufgeladen wird. Dafür zahlt das Auto der entsprechenden Straße für 30 Sekunden Strom ein MBTC, Millibitcoin, aus seinem Bitcoin-Wallet. Das sind Technologien, an denen gearbeitet wird, also keine Science-Fiction-Szenarios. Natürlich können die Teilnehmer auch Menschen sein, die Werte erhalten oder Werte transferieren, was im Moment der Standard ist. All das wird über Wallets abgewickelt. Dieser Begriff hat sich weltweit etabliert. Ein Wallet ist also eine Stelle, an der man den Zustand bzw. den Inhalt einer bestimmten Adresse in einer Blockchain ablesen kann und mittels derer man Werte transferieren kann, senden und empfangen. Vereinfacht gesagt, ist es eine spezielle Software oder Hardware wie ein Online-Banking-Portal, auf dem man seinen Kontostand abrufen und Zahlungen vornehmen kann. Adressen und Wallets. Neben dem Begriff Wallet ist der Begriff der Adresse im Zusammenhang mit Bitcoin von Bedeutung. Eine Adresse ist dabei im Grunde nichts anderes als eine Postanschrift. Taubenweg 8 ist eine Adresse. Natürlich ist das in einem Blockchain-System etwas aufwendiger, denn Computer müssten den Taubenweg 8 erst einmal in Computersprache auflösen und übersetzen, um damit arbeiten zu können. Das Problem besteht allerdings in der Länge der Adresse bzw. in der Eindeutigkeit der Adresse. Wie im echten Leben kann man an den Taubenweg 8 nichts versenden, wenn man nicht noch die Postleitzahl kennt und damit den Ort. Auch im realen Leben besteht eine Adresse aus mehr als nur dem Straßennamen. Innerhalb eines Blockchain-Systems muss es zur eindeutigen Identifizierung des Empfängers noch aufwendiger sein. Hier ist ein Beispiel einer Bitcoin-Adresse. 1Po9 Vertwidget Kaisids 3i9 Jojoat 4 DKI Thames. Leicht kann man den Unterschied zwischen dieser und dem Taubenweg 8 München erkennen. Adressen müssen über eine sehr wichtige Eigenschaft verfügen, die für den Erfolg eines Blockchain-Systems absolut kritisch ist. Sie müssen eindeutig sein. Hinzu kommt noch, dass es unbedingt genügend davon geben muss. Der sogenannte Adressraum muss groß genug sein, um allen möglichen Anforderungen zu genügen. Dabei darf man sich noch nicht einmal als Obergrenze alleine auf die Anzahl aller lebenden Menschen beschränken, denn jeder kann theoretisch beliebig viele Adressen besitzen. Das ist ein weiterer wichtiger Unterschied zur realen Welt. In den meisten Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, einen Hauptwohnsitz anzumelden, und einige haben noch einen Zweit- oder sogar Drittwohnsitz, zum Beispiel eine weitere Wohnung in der Nähe der Arbeitsstelle oder ein Wochenendhaus. Auch diese Adressen müssen jedoch in der Regel BI, den Behörden entsprechend angemeldet sein. Jeder kann beliebig viele Bitcoin-Adressen haben. Ganz anders bei Bitcoin. Jeder Teilnehmer, ob Mensch oder Maschine, können beliebig viele Adressen besitzen. Diese müssen noch nicht einmal in der Blockchain bekannt sein, um dennoch wirksam zu funktionieren. Das heißt, man muss seine Adresse bei keiner Behörde anmelden und kann so viele Adressen besitzen und nutzen, wie man wünscht. Wobei, seine Bitcoin-BID in echten Behörden anzumelden, macht unter Umständen Sinn. Besonders, wenn man mit Bitcoin handelt und Gewinne erwirtschaftet. Dann sollte man das schon bei den Behörden, im Besonderen beim Finanzamt, anmelden. Doch darum geht es hier natürlich nicht und die Rechtslage ist in vielen Ländern sowieso noch unklar. Es geht um diesen besonderen Umstand, dass man eine Adresse besitzen kann, die noch nicht einmal dem System selbst, weder den Minern noch den Nodes, auch dazu später mehr, bekannt ist und die dennoch innerhalb der Bitcoin-Blockchain als Transferziel verwendet werden kann. Wenn man also eine solche Adresse außerhalb des gesamten Systems erzeugen kann, wie kann man dann sicherstellen, dass es diese Adresse nicht schon gibt? Schon sind wir bei der Mathematik, die hier nur kurz und leicht verständlich vorgestellt werden soll. Zunächst ist es notwendig, dass es grundsätzlich genügend Adressen gibt, die man nutzen kann. Darüber hinaus ist es notwendig, dass die Adresse absolut zufällig ausgewählt wird. Das ist sehr wichtig und übersteigt oft unser Verständnis. Wer eine Reihe von Zahlen sich einfach ausdenkt und notiert, meint, diese Kombination sei zufällig und es sei unmöglich, dass ein anderer nochmal die gleiche Reihe aufschreiben könnte. Das ist ein großer Irrtum. Von Zufall kann tatsächlich keine Rede sein und es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein anderer die gleiche Zahlenreihe wählt. Deshalb sollte man diesen Zufall von Computern berechnen lassen und das wiederum nicht von jedem beliebigen Programm oder von jedem Softwarebefehl. Leider produzieren auch diese nicht immer eine echte, zufällige Zahl. Speziell geeignete Programme können das viel besser als wir. Der ausreichend große Adressraum ist ein Merkmal, das die Nützlichkeit eines Blockchain-Systems definiert. Wo kommen aber nun diese Adressen her und wie werden sie erzeugt? Public-Key-Kryptographie. Um das besser verstehen zu können, muss man ein wenig in der Geschichte zurückgehen und sich mit der Public-Key-Kryptographie beschäftigen. Diese wurde schon in den 1970er Jahren erfunden, quasi aus der Not heraus, private Daten schützen zu wollen, unter anderem vor dem Staat. Das war wahrscheinlich eine der Hauptmotivationen der Software-Tüftler, die in den Anfängen des Computerzeitalters begannen, spannende mathematische Modelle in ihre Protokolle zu implementieren. Zum anderen möchte der Staat selbst, insbesondere das Militär, welches schon immer viele schützenswerte Geheimnisse zu verwalten hatte, diese vor Zugriffen durch andere Staaten und deren Geheimdienste bewahren. Natürlich waren auch die Geheimdienste der ganzen Welt selbst darauf erpicht, ihre eigenen Erkenntnisse zu schützen. Die aufkommenden Computerlösungen hingegen schienen die Verbreitung von Informationen stark zu vereinfachen und wurden deshalb auch schnell als Sicherheitsrisiko identifiziert. Die Experten modellierten Lösungen mit Hilfe mathematischer Formeln wie die der Primzahlexponenten und elliptischen Kurvendiskussion. Das Faszinierende an mancher dieser Formeln ist, dass sie in eine Richtung zu errechnen, aber nie wieder zurückrechenbar sind. Schon früh in der Schule wird gelehrt, wie man mit Unbekannten in einer Formel umgehen soll. X plus 2 equals sin 4 kann jeder Sechstklässler rechnen. Das wird einfach umgeschrieben und dann steht da X equals sin 4 2. Ganz einfach, schon ist x als 2 identifiziert. Nicht so bei dreidimensionalen elliptischen Kurvendiskussionen oder anderen kryptografischen Formeln. Diese kann man nur in eine Richtung rechnen und selbst wenn man dann das Ergebnis kennt, gibt es einfach keinen Weg zurück. Man kann diese Formeln nicht zurückberechnen. Das ist der Trick. Wer also das Ergebnis kennt, hat nichts in der Hand, um auf die Ausgangswerte zu kommen. In der Wikipedia wird das so erklärt. Auf elliptischen Kurven kann eine additive, zyklische Gruppe definiert werden, die aus den Vielfachen eines Punktes auf der Kurve des Erzeugers der Gruppe besteht. Das Addieren zweier Punkte in der Gruppe ist einfach, es gibt aber Kurven, auf denen die Division zweier Punkte schwer ist. Das heißt, es ist kein effizientes Verfahren bekannt, um zu einem gegebenen Punkt A in einer von einem Punkt P erzeugten Gruppe eine natürliche Zahl A mit AP equals sin A zu finden. Damit gibt es auf diesen Kurven ein Analogon zum diskreter Logarithmusproblem, DLP, in multiplikativen Gruppen, das ebenfalls DLP genannt wird. Das muss man nicht verstehen und auch gar nicht versuchen zu verstehen. Man muss nur wissen, dass diese Art der Formel, die auch als Falltürmathematik bezeichnet wird, nur in eine Richtung berechenbar ist. Wer also einmal durch diese Falltür hindurch ist, kann niemals mehr zurück. Keine Angst, das dient letztendlich der Sicherheit des Systems und der Anwender.